Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Letzte Woche haben wir über Pfändungen gesprochen und viele von euch haben gefragt, was kommt danach? Oder besser gesagt, was passiert, wenn gar nichts mehr geht? Heute sprechen wir über Insolvenz. Was bedeutet es, privat insolvent zu sein? Wie läuft ein Insolvenzverfahren wirklich ab? Und wie kommt man da wieder raus? Mit Perspektive. Dazu haben wir heute nicht nur unser gewohntes Team am Start, sondern auch einen ganz besonderen Gast. Jessica Walter. Sie ist Insolvenzmanagerin, kennt die Abläufe aus dem FF und sie ist Kevins Schwester.
Es ist traurig. Aber
es ist traurig, es tut mir leid.
Aber ich muss dich als Erstes sofort korrigieren, da kriege ich Herpes am ganzen Körper, wenn jemand Jessica sagt.
Heißt es Jessica?
Jessica. Ja.
Es war eine 50-50-Chance, ich habe es falsch gemacht.
Du hättest falsch dann gemacht. Natürlich hättest, auch
Kevin hätte es ja auch mal sagen
schreiben
können.
Er hätte es anders auch schreiben können. Warum hat das nicht mit
D, S, C, H.
Ja, aber Kevin, du hast immer nur gesagt, hallo hier, das hier ist meine Schwester. Du hast nie gesagt, das ist Jessica.
Hallo hier, das hier ist meine Schwester.
Jessica, lass dich nicht verrückt machen von den ganzen Verrückten hier.
Das kenne ich von
willkommen.
Früher.
Schön,
immer
dass
die
du
Schwester
da bist.
Kevin.
Ob Jessica, also. Jessica.
Der ist er, der hat auch ein Ego, der Junge, ne?
Wie auch immer. Ja, Hauptsache du bist
stimmt. Stimmt.
Der Klassenclown fällt halt immer auf.
Ja.
So, aber erstmal willkommen an euch vier.
Hallo.
Hello. Hello again. How are you? Are you good?
Every day I'm good. Every day I'm shuffling. So.
Every day
kennt
I'm shuffling?
Nee,
das
kann
ich nicht.
Ja. Jetzt kommen wir zum Fail der Woche und da hat Jessica was für uns.
Ja, tatsächlich habe ich einen Fail der Woche ganz frisch bei uns aufgetaucht. Ich bearbeite ja mehrere Insolvenzverfahren, muss natürlich entsprechend die Vermögenswerte verwerten und wir haben in einem Verfahren noch ein Fahrzeug gesucht, was nicht auffindbar war. Habe das tatsächlich diese Woche in einem anderen Verfahren vorgefunden. Also von Schuldner zu Schuldner übergeben im Prinzip.
Oha.
Ja, war ganz spektakulär. Der Schuldner sprach uns an und sagte, ja, hier steht noch ein Fahrzeug bei mir auf dem Hof. Ich habe gehört, der Besitzer ist auch im Insolvenzverfahren. Ja.
Nee.
Somit haben wir jetzt auch das Fahrzeug gefunden.
Untereinander.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Okay.
Ja.
Verrückt.
Jetzt haben wir Glück, jetzt können wir es verwerten. Wir haben es gefunden.
Der Erste hat noch so gedacht, ich verstecke mal das Fahrzeug, das findet keiner. Ja,
ja, genau. Ich verstecke mal bei dem auf dem Hof und dann, oh ja, doof gelaufen.
Das ist wie in so einem,
insolvenz gehen.
Wie in so einem schlechten Krimi, wo der Mörder sein komisches Fahrzeug, was gesucht wird, in irgendeiner Scheune parkt, da irgendeine Plane noch drüber schmeißt und ganz viel Schmutz drauf wirft und irgendwann wird es gefunden und anhand dessen wird dann rausgefunden, wer der Täter war.
Jetzt kommen wir zum Zaster-Tagebuch. Kevin hat da anlässlich dieser besonderen Geschwisterkombination etwas für uns vorbereitet.
Ja, es geht heute Schlag auf Schlag. So, pass auf.
Oh je.
Ich hab da mal...
Was? Ist jetzt Jessicas altes Tagebuch vor, irgendwie aus Grundschulzeiten?
Ich habe unsere Lieblingsgeschichte ausgepackt. Vielleicht erinnerst du dich gleich dran. Die erzähle ich immer, also wenn mich jemand fragt, du, wie ist denn so das Verhältnis zu deiner Schwester, dann lese ich diesen Tagebucheintrag immer vor. Pass auf. Also.
Ich weiß, was kommt.
Ja, ne?
Ja, wir hören.
Also, liebes Tagebuch, ich möchte dir heute von meiner Schwester erzählen. Sie und ich haben schon einiges zusammen erlebt. Eine Geschichte beschreibt unsere Dynamik wahrscheinlich besser als jede andere. Sie geht so. Damals wollte ich den Kofferraum des Autos unserer Eltern schließen. Scheiße. Es handelte sich um eine Limousine. Oh, ich muss jetzt schon heulen. Scheiße.
Oh. Oh Gott.
Ich erzähle diese Geschichte so gerne. Also, es handelte sich um eine Limousine. Das heißt, ein abgeflachter Kofferraum, ne? Für die das nicht zuordnen können. Ich war noch im zarten Grundschulalter und meine Schwester, die ist ja gerade so knappe 3 Jahre jünger als ich, war entsprechend noch ein paar Tage jünger, konnte aber auch schon laufen und ist dann immer so ein bisschen ums Auto hergelaufen. So, der Einkauf war dann von meinen Eltern raus aus dem Auto und ich war dann dafür zuständig, dass die Kofferraumklappe zugeknallt wird. Habe ich dann auch gemacht. Rums, komisch, ging irgendwie nicht zu. Nochmal, Rums. Was ich nicht gesehen habe, meine Schwester stand dazwischen.
Die ganze Schwester war dazwischen.
Beziehungsweise ihr Kopf. Oh. Ende vom Lied, Notaufnahme, rote Haare, also ähnlich wie Rebecca, nur leicht...
Noch ein bisschen rötlicher.
Bisschen blutiger das Ganze. Völlig irre. Und wenn man heute darüber nachdenkt, ist das eigentlich eine ziemlich gute Metapher für viele finanzielle Situationen. Etwas funktioniert nicht, es gibt Widerstand, Warnzeichen. Und statt kurz stehen zu bleiben und hinzuschauen, wird einfach weitergemacht, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie passt. Heute arbeitet meine Schwester als Insolvenzmanagerin genau mit solchen Momenten. Und ich begleite Menschen hoffentlich ein bisschen früher, bevor es wehtut. Manche Probleme lassen sich nicht wegignorieren. Man muss sie erkennen, bevor es ernst wird. Also erst gucken, wie weit Jessica von der Kofferraumklappe entfernt steht und erst dann den Kofferraum schließen.
Ich habe da eine Frage.
Ja, nein, oh Gott.
Wie kann man das bitte nicht sehen, dass da ein Kopf dazwischen ist? Wie geht das?
Dasselbe ist mir auch mal passiert, aber mit meinem Vater. Wir hatten nämlich so ein großes Auto.
Was
ich
ist
bin
denn hier
hochgeklettert,
los?
Den Kofferraum hochgeklettert. Mein Vater hat Sachen aus dem Kofferraum rausgeholt, ist aufgestanden. Ich bin an den Kofferraumtür gesprungen und habe mich drangehängt und runter und auf seinen Kopf. Diese das Spitze ist, von dem.
Ist das so typisch Rebecca? Ja.
Hör mal, was transportiert ihr eigentlich alle in euren Kofferräumen? Also Sören, ich mache mir langsam Sorgen. Bei dir ist es wahrscheinlich eine Joy und ein bisschen Einkaufszeug, bei mir auch. Ja, aber Menschen habe ich selten im Kofferraum.
Ja, vor allen Dingen haue ich den halt nicht. Ich haue den Kofferraum auch nicht hier auf den Kopf drauf. Also Joy habe ich den Kofferraum noch nie auf den Kopf drauf gesetzt.
Ja, das wäre auch traurig. Ja,
auch nicht.
Ich muss euch irgendwann mal die Geschichte erzählen, als ich dachte, dass gegenüber von uns eine Leiche vergraben wurde. Aber das mache ich ein anderes Mal. Das ist eine super Geschichte. Vielleicht kommt die in mein Tagebuch.
Ja, sehr gerne.
Kevin, man ist ja manchmal, wenn man irgendwas Traumatisches erlebt hat, und wahrscheinlich war das ja für euch ein traumatisches Erlebnis, dann verdreht man ja auch manchmal Tatsachen, ne? Ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen länger, so ein, zwei Jährchen, jetzt in den letzten Monaten ja auch sehr intensiv. Bist du dir sicher, dass du den Kofferraum runtergemacht hast oder nicht dein Kopf dazwischen war? Ich frage für einen Freund.
Wir haben ja die Kronzeugin heute dabei. Sie kann ja aus ihrer Perspektive vielleicht noch mal
ich
kurz
schildern.
Ich war
zu klein, so genau erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich
auch noch eine fette Gehirnerschütterung.
Okay, also dein Bruder hat dir einen bleibenden für immer Andenken Schaden hinterlassen quasi.
Ja,
bei uns allen.
Läuft bei euch.
Ja. Des
Öfteren. Sag mal!
Jessica, was bedeutet Insolvenz juristisch und wie läuft so ein Verfahren eigentlich ab?
Ja, tatsächlich relativ einfach erklärt. Wir haben die sogenannte Insolvenzordnung in Deutschland. Danach richtet sich das ganze Gesetz, wie ein Verfahren abzulaufen hat, wie entsprechend vorgegangen werden soll. Zahlungsunfähigkeit ist natürlich Stichwort Nummer eins. Wenn jemand dauerhaft seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, ist er zahlungsunfähig und somit hat er das Recht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Ne? Ein Insolvenzantragsverfahren ist ja ein bisschen aufwendig, würde ich sagen. Erstmal muss eine Schuldenübersicht gemacht werden, was für viele schon oder was bei vielen hapert. Viele wissen schon gar nicht mehr, wo habe ich was offen, kriege 1000 Mahnungen, mache meine Briefe nicht mehr offen. Hab vielleicht sogar eine Wäschewanne voller ungeöffneter Briefe. Das haben wir sehr oft. Schritt Nummer eins ist natürlich, sich eine Übersicht zu verschaffen. Wo habe ich überall Schulden? Wie hoch sind die Schulden mittlerweile? Welche Mahngebühren sind angefallen? Säumniszuschläge und so weiter und so fort. Den Verbrauchern, also Personen wie du und ich, uns hilft gerne eine Schuldnerberatung. Die AWO oder sonstiges.
Tod.
Zwegert, der auch.
Genau.
Genau. Der hilft dir dabei, die Briefe zu öffnen, eine Übersicht zu machen. Da muss erstmal ein außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan gemacht werden. Heißt, es wird versucht, mit den Gläubigern eine Einigung zu finden. Meistens ist das ein 0-Euro-Plan. Heißt, ich habe kein Geld, ich kann euch 0 Euro bieten, dafür müsstet ihr auf eure Forderungen verzichten. scheitert natürlich. Wer verzichtet gerne auf seine Forderungen?
Keiner.
So. Mhm. Nächster Schritt ist in dem Fall dann der Insolvenzantrag. Der wird beim Amtsgericht gestellt, in dessen Bezirk man wohnt. Ganz viele Formulare. Man muss sich einmal komplett blank machen über persönliche Verhältnisse, Einkommensverhältnisse, zu einer Gläubigeraufstellung dann natürlich dementsprechend. Und dieser Antrag liegt dann dem Richter vor beim Amtsgericht und der entscheidet dann, was passiert. Wird das Verfahren eröffnet, dann wird ein Insolvenzverwalter bestellt. Das ist in dem Fall mein Chef dann immer. Wir haben hier die Amtsgerichte Bielefeld, Paderborn und Detmold, die wir bearbeiten. Das ist ganz spannend, weil sich der Kreis dann halt relativ groß zieht. Man hat nicht nur ein Gericht, sondern man hat mehrere Gerichte. Und genau, dann kommt der Insolvenzeröffnungsbeschluss. Das geht relativ zügig. Wir werden beauftragt. Wir sind auch immer sehr schnell am Start. Wir werden direkt am ersten Tag schauen, was ist das für ein Schuldner? Meistens haben wir dann diesen Antrag auch schon vorliegen, der beim Gericht eingereicht wird, sodass wir eine Telefonnummer haben, den direkt anrufen können, Kontakt aufnehmen können. Ja, und dann einen Ersttermin machen können. Na, unsere ja?
Wer bezahlt euch denn?
Ja,
für eure Arbeit.
Okay, Entschuldigung. Ach, nee. Jessica, da musst du dich dran gewöhnen.
Natürlich, ja.
Denn Nicole macht das gerne, die überspringt gerne mal so ein bisschen Punkte, die ist etwas ungeduldiger.
Wir nennen das dann
völlig fein, ist völlig fein.
Wir nennen das liebevoll Bingo.
Aber wir haben dich lieb, Nicole.
Liebe Jessica, mach doch einfach mal weiter.
Jessica. Ja, Tobi.
Gleich knallt.
Alle einmal durchatmen.
Wer bezahlt uns denn? Sehr gute Frage. Ja, wer bezahlt uns? Im Rahmen des Insolvenzverfahrens ist es natürlich unsere Aufgabe, so viel Vermögen wie möglich zu verwerten und zu generieren, weil Schritt Nummer eins ist, davon die Gerichtskosten für dieses Verfahren zu decken und die Kosten für den Insolvenzverwalter zu decken. So, ein Insolvenzverfahren wird natürlich nur eröffnet, wenn voraussichtlich die Kosten gedeckt sind. Die meisten Schuldner haben 0 Euro, wie eben schon gesagt, die machen auch einen außergerichtlichen Einigungsversuch, bieten 0 Euro, dementsprechend ist da wahrscheinlich nicht viel zu holen. So, die haben die Möglichkeit, einen Verfahrenskostenstundungsantrag zu stellen. Ist in wie jedem anderen gerichtlichen Verfahren, die müssen nochmal ein extra Formular ausfüllen, wo sie sagen müssen, ich habe kein Vermögen und ich habe keine Rechtsschutzversicherung, die das Ganze abdeckt. So, keine Rechtsschutzversicherung der Welt wird ein Insolvenzverfahren bezahlen. Niemals.
Ja.
Ne, ist Eigenverschulden, da springt die Versicherung nicht ein. So. Das heißt, wir haben zum einen Verfahren, die auf Verfahrenskostenstundungsbasis laufen. Wir haben aber auch Verfahren, wo wir natürlich möglichst viel Vermögen generieren und davon vorrangig uns bezahlen und das Gericht bezahlen. So. Im Verbraucherbereich ist es so, dass 90% der Verfahren auf Stundung laufen. Das ist nun mal leider so. Ne? Hm. Da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema. Warum stellen die meisten Leute einen Insolvenzantrag? Das machen wir aber ein bisschen später. Vom Ablauf her ist es noch so, wenn dieses Verfahren eröffnet ist, wir den Insolvenzbeschluss vorliegen haben, machen wir ein Erstgespräch, wir klären die Schuldner auf, wie läuft das Verfahren ab. Ihr müsst natürlich regelmäßig mitmachen, sagen wir dann immer. Ihr müsst uns alles mitteilen, von Vermögensänderungen zu Wohnsitzwechsel, ganz wichtig. Wir müssen die Schuldner immer erreichen können. Die müssen mitmachen. Die haben Auskunfts- und Mitwirkungspflichten im Verfahren.
Sonst sind sie weg.
Die dürfen nicht sagen, ich stelle den Antrag und bin weg. Meine Schulden, ist mir alles egal. Ich habe jetzt einen Antrag gestellt, das reicht. So. Nein, ist nicht. Ihr müsst mitmachen. Ihr müsst mit uns zusammenarbeiten. Wir arbeiten nun mal für die Gläubiger. Sinn des Verfahrens ist, ich möchte am Ende meine Schulden loswerden. Ganz wichtig. Ne? Mittlerweile ist es ganz gut, seit 2021, seit Corona, wurde das Insolvenzverfahren verkürzt. Mittlerweile sind es nur noch 3 Jahre Laufzeit. Früher waren es 6 Jahre oder auch 7 Jahre. Mittlerweile sind es 3 Jahre. Gehen super schnell um. Die Zeit verfliegt.
Ne? Aber ist es denn dann nicht so, dass ich so und so viel Prozent von dem, was ich an Schulden habe, dann auch bezahlen muss? Ist das nicht irgendwie bei 30%
nein,
oder 20%?
Nein, das, okay. Ja, da bist du beim alten Insolvenzrecht. Mhm. Das war, wo wir die Laufzeit von 6 Jahren hatten, konnte man verkürzen auf 5 Jahre, wenn die Verfahrenskosten gedeckt sind oder auf 3 Jahre, wenn ich 35% der Gläubigerforderung bedienen kann. Okay. Haben wir aber alles nicht mehr. Corona hat komplett das Insolvenzrecht einmal gekippt. Wir haben nur noch 3 Jahre Laufzeit, keine Verkürzung. Verkürzung nur möglich, wenn ich eine 100%-Quote am Ende habe. Ich habe die Gerichtskosten gezahlt, ich habe den Insolvenzverwalter bezahlt und ich habe alle Forderungen beglichen. Inklusive Mahnkosten und Zinsen, die nachlaufend noch anlaufen.
Das ist ja nahezu unmöglich, oder? Also wie oft kommt das vor? Gar nicht.
Im Verbraucherbereich gar nicht.
Aber es könnte doch auch sein.
Bei Unternehmensinsolvenzen haben wir das schon häufiger, bei Verbraucher gar nicht.
Wenn ich jetzt Verbraucher bin und ich sage jetzt einfach mal, ich habe als Beispiel 100.000 Euro Schulden. Auf verschiedenste Art und Weisen, vielleicht bei der einen oder anderen Firma oder aber ich habe mir Geld geliehen bei Freunden, Bekannten, was auch immer und zahle das Geld nicht zurück. Dann wird doch, wenn ich es richtig verstanden habe, jeder Gläubiger, den ich angebe, der wird doch angeschrieben, weil ob ich mich mit Null vergleiche oder wie auch immer. Jetzt kann doch aber auch einer sagen, nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass Frau Mann XYZ von den Schulden befreit wird. Ich stimme dem nicht zu. Gibt es sowas?
Ganz special Fall. Da sind wir in einem ganz special Bereich tatsächlich. Oh. Die Gläubiger werden mit dem Insolvenzeröffnungsbereich Beschluss angeschrieben, haben die Möglichkeit, ihre Forderung anzumelden und können eine Deliktforderung anmelden. Das heißt, die können anmelden, dass diese Schuld nicht von der Restschuldbefreiung am Ende des Verfahrens umfasst ist. Weil sie sagen, da steckt eine unerlaubte Handlung hinter, da steckt eine Steuerstraftat hinter oder eine Forderung aus nicht gezahlten Unterhalt für die Kinder. Das ist alles rechtswidrig. Da gibt es die Möglichkeit mit einer entsprechenden Begründung, also es muss wirklich begründet werden, richtig vom Gläubiger, warum diese Forderung gerade nach Ablauf der Regelinsolvenz noch übrig bleiben soll.
Jetzt gehen wir mal davon aus, der hat die 3 Jahre, die es jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, sind durch. 10 haben gesagt, wir stimmen zu, 3 sagen, nee, wir stimmen nicht zu. Jetzt ist dann diese 3-Jahres-Frist ist um oder nach 3 Jahren ist es erledigt. Das heißt, für den Großteil meiner Schulden bin ich schuldenfrei, aber für vielleicht 3 bis 5, die sagen, nö, will ich nicht, habe ich trotzdem noch wahrscheinlich die Möglichkeit, ein P-Konto zu nehmen, weil sie dann versuchen zu pfänden oder
aber wenn ich das
haben
richtig
die gar
verstanden
keine
hab,
Möglichkeit?
Wenn ich das richtig verstanden habe, Jessica, musst du also sind das ja Punkte, die dann tatsächlich übernommen werden, wo du halt das, also wo es auch ganz klar begründet sein muss. Also es reicht jetzt nicht einfach zu sagen, so ich habe keinen Bock, dass der schuldenfrei ist und dann ist halt, sage ich einfach nein, sondern es müssen halt wirklich besondere Sachen sein. Und dass du davon wahrscheinlich so viel auf einen Schlag hast, ist ja jetzt nicht, also wahrscheinlich nicht die
Nein.
Regel.
Nein, also es reicht nicht, es ist ein Vermieter, der sagt, boah, der hat meine Miete nicht bezahlt, ist voll der Blödmann. Nein, das reicht nicht, als ich stimme nicht zu und meine Schuld muss am Ende übrig bleiben. Also es muss wirklich irgendwas Unerlaubtes sein, wenn man es jetzt mal hier auf eure Arbeit zurückführt. Er hat vielleicht gefakte Lohnabrechnungen für einen Kredit sogar eingereicht oder so, dass man wirklich belegen kann, da ist irgendwas falsch gelaufen. Er hat mit Absicht diese Schuld aufgenommen und mit Absicht hat er diese Schuld dann nicht beglichen, ne?
Ist es denn immer, nochmal eine Frage zu der Laufzeit, sind es jetzt immer 3 Jahre oder gibt es auch besondere Fälle, wo es theoretisch länger sein könnte?
Ja, gibt es. Also grundsätzlich ist es so, wenn du diesen Insolvenzantrag stellst, musst du eine Abtretungserklärung mit unterschreiben. Das ist Voraussetzung für die Insolvenzeröffnung. Mit dieser Abtretungserklärung erklärst du, dass du 3 Jahre lang dein pfändbares Einkommen an die Insolvenzmasse abtrittst. 3 Jahre Laufzeit des Insolvenzverfahrens. Es kann passieren, dass ein Verfahren mal länger dauert, wenn man im Verfahren merkt, wir müssen Rechtsstreite führen, um an Vermögenswerte zu kommen. Oder es zieht sich irgendwie noch ein Hausverkauf, eine Verwertung von irgendwas. Dann können wir natürlich das Verfahren erst abschließen, wenn wirklich alle Vermögenswerte auch verwertet sind. Da kann es schon mal sein, dass wir auch Verfahren haben, die wirklich dann 5, 6, 7, 8 Jahre brauchen. Ist nun mal so. Also wir haben zum Beispiel einen Fall, eine Immobilie in Florida, das war nicht ganz so einfach. In Florida wird natürlich der deutsche Insolvenzbeschluss auch nicht anerkannt. So ein Verfahren dauert dann halt einfach länger. Das ist nicht mal eben so geklärt.
Ich habe die Nummer von dem Trump, vielleicht können wir da was regeln. Machen wir das ein bisschen flutter.
Hast du die Nummer von dem, Kevin?
Ach, lange Geschichte.
Ich glaube, die möchte ich nie wissen.
Wie lange machst du diesen Job schon?
8 Jahre jetzt mittlerweile. Ich habe 3 Jahre lang die Verbraucherinsolvenzverfahren bearbeitet. Bin damit eingestiegen, weil die einfach vom Volumen her ein bisschen geringer sind. Die Laufzeiten betreffen halt wirklich nur 3 Jahre. Viel länger wird das bei den meisten Verfahren nicht dauern. Bin dann in die Unternehmensinsolvenzen reingerutscht, nenne ich es jetzt mal, und bearbeite jetzt seit 5 Jahren Unternehmensinsolvenzen.
Das sind dann andere Voluminas wahrscheinlich.
Das sind andere Themen, ganz andere Bereiche. Da läuft der ganze Insolvenzantrag auch noch mal ein bisschen anders ab. Da gibt es dann ein vorläufiges Insolvenzverfahren, wo man noch ein Insolvenzgutachten vorab schreiben muss, überhaupt um festzustellen, ist genug Vermögen bei dieser Firma da, um das Insolvenzverfahren durchführen zu können. Da besteht dann keine Möglichkeit, das auf Verfahrenskostenstundung laufen zu lassen. Ne?
Hast du in der Zeit, wo du für Verbraucher tätig warst, denn auch das ein oder andere Mal, das haben wir ja auch, also in unserer Vergangenheit in der Bank, ich zumindest bei mir in meiner Vergangenheit erlebt, dass dann häufig Kunden da sitzen, wo du echt denkst, alter Schwede, ey, hast du hier nicht noch 5 Euro, dass du dem noch ein Brot kaufen kannst? Der tut mir echt gerade leid. Hast du solche Situationen auch oder stumpft man mit der Zeit so weit ab und sieht es wirklich nur als Job?
Ja, mittlerweile bin ich abgestumpft, ganz ehrlich. Mitleid ganz, ganz selten nur noch, wirklich ganz selten, weil wir haben bei uns bei den Verbraucherverfahren wirklich super viele, die einfach komplett über ihren Lebensverhältnissen leben. Also das ist dann wirklich nicht mehr nur, klar gibt es auch Scheidungsfall, ich bin reingerutscht, verliere meine Immobilie, kann nicht mehr zahlen, ich bin die Frau, muss die Kinder versorgen, arbeite nur in Teilzeit, kann das alles nicht mehr bezahlen. Wir haben wirklich die Fälle, die shoppen, die wirklich Klarna und was es nicht alles gibt.
Hast du das gehört? Klarna.
Klarna, ich predige es jede Woche. Entschuldigung.
Ja, also da haben wir wirklich ganz, ganz arg viele von, ne, die wirklich Gläubigerlisten dann teilweise einreichen. Da sieht man nur H&M, da sieht man Zalando, da sieht man Klarna, Amazon und weiß ich nicht was. Am besten dann auch noch immer kurz vor Eröffnung nochmal eine große Shoppingrunde gemacht. Das ist halt leider so.
Und was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen in die Insolvenz geraten? Und was sind vielleicht die größten Missverständnisse?
Genau, also wie gesagt, einmal so die Lebensumstände, es gibt immer Probleme. Man kann sich scheiden lassen, man kann das Ganze nicht mehr zahlen, man shoppt viel zu viel, da haben wir ganz viel von, man übernimmt sich einfach komplett, Schulden ohne Ende. Dann haben wir natürlich auch Einzelunternehmer mit dazwischen, die privat vielleicht ganz gut laufen, wo der Betrieb dann aber ein bisschen einknickt, die dann mit dem Finanzamt zu tun kriegen, wo vielleicht sogar auch mal wegen Schwarzarbeit geguckt wird, der Zoll kommt eingerückt, nimmt da Unterlagen mit, stellt horrende Forderungen und dann können die das Ganze nicht zurückzahlen. Und da leidet dann natürlich auch das Privatleben dann drunter. Ne? Einzelunternehmer sind halt auch privat dann entsprechend mit betroffen. Da haben wir dann auch ganz viel von. Ja.
Aber bist du doch auch, wenn du eine GmbH hast? Du bist ja nicht aus der Haftung raus.
Nein, das bist du nicht. Genau. Aber bei einer GmbH ist ja dann doch häufiger schon mal, dass da noch viele Vermögenswerte hinterhängen, wo man dann schafft, relativ viel Vermögen zusammenzukriegen. Klar gucken wir auch nach Geschäftsführerhaftung. Klar gucken wir auch die Gesellschaft da am Ende an. Auf jeden Fall. Ist aber nicht immer Verschulden von den Geschäftsführern. Ne? Viele stellen rechtzeitig einen Antrag, wo vielleicht dann, ja, der größte Zulieferer weggebrochen ist, dann stellen die natürlich direkt einen Antrag. Da ist es dann schwierig, groß Geschäftsführerhaftung geltend zu machen, ihm zu sagen, ja, du hast die Geschäfte jetzt aber falsch geführt, deswegen ist es zur Insolvenz gekommen. Manchmal betrifft es das auch nicht.
Ja. Ist es mehr geworden nach Corona?
Teils, teils. Also wir haben es immer phasenweise tatsächlich. Früher ist bei uns so ein bisschen immer Hochsaison, nenne ich es mal, zu Weihnachten hin werden die Leute mal gemütlich und denken, ich schaffe das schon irgendwie ins nächste Jahr rein. Ja, deswegen ist es unterschiedlich. Es ist ganz phasenweise.
Ja, ich glaube, dass es auch teilweise ein Problem ist, sich selber einzugestehen, dass man ein Problem hat und dann den Weg zu gehen.
Ja.
Das hatten wir in einem der letzten Folgen ja auch, ne? 3 Monate Briefe nicht geöffnet und die Baufi steht kurz vor Abtretung. Mhm. Nicht zu verstehen. Wir stellen uns tot, laufen weg oder wie auch immer. Schade, weil es ist doch so viel einfacher, wenn man offen miteinander dann über solche Dinge auch kommuniziert, wenn man ein Problem hat. Und gerade wenn es so Menschen gibt wie du, die ja sagen und auch erklären, es ist nicht mehr 7 Jahre, es ist nur noch 3 Jahre, es ist vielleicht der Aufwand auch ein bisschen geringer geworden, keine Ahnung, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was das für ein Aufwand ist in der Bank, wenn dann diese Abwicklungen waren von Pfändungskonten oder wenn Insolvenzmasse irgendwo hin und her geschoben wurde. Ja, das hat man mal gesehen, aber ansonsten keine Berührungspunkte wie mit Menschen, wie du es bist.
Ja, viele Menschen denken immer, ihr Leben ist vorbei, ne? Also es geht nicht weiter. Wie viele Menschen wir schon vor uns sitzen hatten, die wirklich ja Rotz und Wasser geweint haben, weil sie dachten, mein Leben ist vorbei. Was denken die Menschen von mir? Insolvenzverfahren, Tabuthema Nummer 1 in der Gesellschaft. Da versuchen wir natürlich jetzt immer so ein bisschen zu sagen, es sind 3 Jahre, zieht das Ganze durch, danach könnt ihr ein neues Leben starten, ne? Und das ja ist bei vielen noch nicht ganz angekommen.
Wie würdest du das denn sehen? Weil das ist jetzt tatsächlich etwas, was viele sich, glaube ich, auch fragen, wenn ich so davor stehe oder wenn es halt immer schwieriger wird, immer mehr Sachen kommen und man sieht halt nur noch, es kommt ein Brief zum anderen, die Summe wird immer höher und man kommt mit dem Ganzen nicht so richtig zurecht. Dann stehen ja Menschen vor der Entscheidung zu sagen, gehe ich jetzt diesen Schritt in die Insolvenz oder gehe ich eher den Schritt und zieh mich da so wieder raus. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung mit dem Blick jetzt auf von der anderen Seite? Gerade jetzt auch, wo das auf 3 Jahre runtergesetzt ist?
Ja, also wir haben, ich mache mal ein Fallbeispiel. Wir haben nämlich auch eine Verbraucherin gehabt, super Job gehabt, super Einkommen gehabt, hat sich auch privat total übernommen, hier eine Tasche geshoppt, da eine Tasche geshoppt, hatte wirklich bei, weiß ich nicht, 10, 15 verschiedenen Banken jeweils kleine Kredite offen. Hat sich damit übernommen, hat aber im Gegenzug eine Immobilie schon von Mama übertragen bekommen. Mama hatte ein Wohnrecht sich eingetragen, Immobilie war komplett lastenfrei, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Hat Rotz und Wasser geweint, Immobilie muss weg. Wenn sie vernünftig mit ihrer Bank oder egal welcher Bank gesprochen hätte, hätte sie vielleicht ein Darlehen aufnehmen können, womit sie alle anderen Schulden ablösen können, hätte eine kleine Grundschuld aufs Haus eintragen können, Mama hätte im Haus wohnen bleiben können, sie hätte mit ihrem Job eine Rate nur noch abgezahlt. Wäre super gewesen. So mussten wir leider das Haus verwerten, mit Wohnrecht, mit Mama drin. Ist ja trotzdem ein Vermögenswert der Tochter. Ja. Und das war natürlich dann ein ganz übles Verfahren, ne? So dann die Immobilie zu verlieren, auch für Mama. Ja. Mama schon im hohen Alter, findet auch keine Wohnung mehr. Ja, wir hatten das Glück, dass das jemand gekauft hat, der dann Mama noch drin wohnen lassen hat.
Ach, Gott sei Dank.
Aber es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Nee. Krass. Nee, genau.
Mein Haus.
Deswegen, wenn man mit einem Wohnrecht, ne? Ja, wenn man in dem Fall sich das Ganze begutachtet und sagt, okay, die verdient wirklich gut, die hat die Möglichkeit, ja, umzuschulden, nenne ich es jetzt mal. Ja, kann man probieren, wenn man aber eher in die Sparte gehört, ich habe so viel geshoppt, ich shoppe immer weiter, ich habe vielleicht eine Shopping-Sucht, ich habe so viele Forderungen, ich weiß schon gar nicht mehr, wer alles dahinter steckt, in Kassobüros ohne Ende, dann macht es keinen Sinn, sich da irgendwie einen Kredit aufzunehmen, um die alle abzulösen.
Und wie läuft der Weg nach der Insolvenz und gibt es eigentlich eine echte Chance auf finanziellen Neuanfang?
Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Ich gehe mal erstmal so auf nach der Insolvenz ein. Also während der Insolvenz ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute mitmachen. Das hatte ich ja eben schon einmal erwähnt. Sich einfach kümmern, sich bei uns melden. Wenn müssen die mal monatlich ihre Lohnabrechnung einreichen, wenn sie denn arbeiten. Ansonsten Leistungsbescheid, immer wenn sie was Neues sich am Einkommen halt ändert, müssen sie uns das nachweisen. Wenn die 3 Jahre abgelaufen sind, wird ein Abschlussbericht von uns geschrieben und dann kommt der Beschluss über die Erteilung der Restschuldbefreiung. So. Ob bekannt oder unbekannte Gläubiger. So. Natürlich sind die verpflichtet, uns alle Gläubiger am Anfang des Verfahrens mitzuteilen. Viele wie gesagt, haben den Überblick verloren. Es kommt immer mal im Verfahren nochmal ein Gläubiger dazu. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Die schreiben wir im Nachgang dann nochmal an. Und dann ist natürlich der Punkt gekommen, wo es heißt, sie sind von der Restschuld befreit. So, das ist für viele, wo der Stein vom Herzen fällt. Sie haben die 3 Jahre geschafft. Sie haben es geschafft, sich zusammenzureißen. Und für viele der Neustart im Leben. Das versuchen wir am Anfang des Verfahrens den Leuten auch immer ein bisschen zu verklickern, dass es ein Neustart ist, wenn diese 3 Jahre abgelaufen sind. Wir lassen sie dann in Ruhe. Sie haben mit uns dann nichts mehr zu tun. Kommen hoffentlich auch nie wieder. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Ja, dann kommt immer die Frage, ja, aber was kann ich denn dann nach der Erteilung der Restschuldbefreiung machen? Darf ich dann wieder einen Handyvertrag aufnehmen? Darf ich dann wieder dies machen, das machen, jenes machen? Und ich stehe ja in der Schufa. So. Ja, sie stehen in der Schufa. Die Schufa löscht allerdings diesen Eintrag über das Insolvenzverfahren 6 Monate nach Erteilung der Restschuldbefreiung. Das ist auch ein neues BGH-Urteil. Früher war das nicht so. Da musste man immer ein bisschen hinterherlaufen, dass das aus der Schufa gelöscht wird. Mittlerweile gibt es dieses Urteil, dass es 6 Monate nach Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht werden muss. Ermöglicht den Leuten natürlich wieder Möglichkeiten. Handyvertrag, wie gesagt.
Neue Kredite.
Für die Leute Punkt Nummer 1. Kriege ich einen Handyvertrag?
Klarer.
Ja, natürlich kriegst du einen Handyvertrag. Auch während des Insolvenzverfahrens darfst du einen Handyvertrag abschließen. Wir löschen nichts, wir nehmen denen nicht alles weg. Die können natürlich ihr Leben grundsätzlich in bescheidener Möglichkeiten weiterführen. Ne? Genau. So. Was wir den Leuten raten, ist natürlich danach nicht direkt wieder anzufangen, überheblich zu werden. Macht euch eine Budgetplanung. Guckt, dass ihr mit eurem Gehalt hinkommt. Nehmt nicht direkt wieder einen Kredit auf, kauft euch vielleicht auch nicht direkt wieder ein Haus, was ihr euch nicht leisten könnt. Das ist natürlich, was wir den Leuten auf den Weg geben. Sie sind aber dafür selber verantwortlich.
Rede. Egal, ob mit dem Bankberater, mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Rede.
Oder dem Helmchen.
Wenn dich was belastet. Oder wenn nicht, rufst halt Kevin an.
Bitte. Ja, aber das ist so. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass also es sind schon auch viele Wiederholungstäter dabei, oder? Also so auf lange Sicht. Ich glaube nicht, dass da 99% daraus lernen und sagen,
Gesetz
komm.
Das regelt ja... So ein bisschen, also wenn du die Erteilung der Restschuldbefreiung schon einmal bekommen hast, darfst du 10 Jahre lang keinen Antrag stellen. Dann bist du 10 Jahre lang gesperrt. Hm. Erst nach 10 Jahren darfst du erneut einen Antrag stellen.
Was ist, wenn ich innerhalb dieser 10 Jahre wieder komplett am Ende bin?
Hast Pech.
Das ist das deutsche Recht, ja, dann hast du Pech. Okay. Musst du dich über die 10 Jahre hinaus irgendwie quälen und dann darfst du neu einen Antrag stellen.
Okay.
Mann. Hm.
Weil die Leute sollen ja daraus lernen, ne?
Ja, klar.
Das ist ja ein Verfahren, um die Schulden loszuwerden. So, du sollst einen Neustart schaffen. Du sollst ja nicht die 3 Jahre durchgehen, oh, jetzt habe ich alle Schulden los, jetzt mache ich genauso weiter. Ach, und in 10 Jahren stelle ich einfach nochmal einen Antrag. Nee.
Oder noch früher, noch schlimmer. 3 Jahre durch und dann ein Jahr später den nächsten. Also das ist in der Sache, sondern es geht ja wirklich darum.
Ja. Das wird aber schon auch ausgenutzt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das ich glaube auch.
Ja.
Ich glaube zumindest, dass die ersten 3 Jahre.
Bitte?
Ich glaube zumindest,
dass öfter das.
Sag mal.
Also, Kevin, wen meintest du wie bitte?
Mit Sören.
Ja, toll.
Ja, Pech gehabt, Rebecca.
So. Meine Frage ist besser.
Und ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht, was ich fragen wollte. Toll, Rebecca.
Ja, dann fange ich
jetzt. Ja,
gibt es das öfter, dass die Leute, die in so einem Insolvenzverfahren sind, dass die das Land verlassen und dann, was ist dann? Wirklich Knast? Dann kommt die Polizei? Gibt es tatsächlich, dass die Leute, also nicht unbedingt das Land verlassen, aber umziehen und uns das nicht mitteilen.
Ja, und dann muss die Polizei verständigt werden,
also, oder? Irgendwie kriegt man es immer raus, sage ich mal. Ne? Und ob man da dann am Ende des Tages die Bank nochmal anhorcht und sagt, hab da eine neue Adresse vielleicht vom Schuldner vorliegen. Okay. Das kriegt man eigentlich schon immer irgendwie raus. Ja, dann gibt es ein Du-Du-Du. Die können natürlich auch die Erteilung der Restschuldbefreiung verlieren dadurch. Die haben Auskunfts- und Mitwirkungspflichten. Und man kann den Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung auch versagen. Es kann auch sein, dass sie das Verfahren durchlaufen, wir denen vielleicht ja, im Zweifel sogar das Haus wegnehmen, das Vermögen verwerten und die am Ende trotzdem die Erteilung der Restschuldbefreiung nicht bekommen. Weil sie A, nicht mitgemacht haben, weil vielleicht sogar ein Gläubiger einen Antrag gestellt hat, weil der sagt, ja, muss auch wieder dann halt entsprechend strafrechtliche Gründe beweisen können, dass der Herr oder die Dame jetzt die Restschuldbefreiung nicht bekommen soll. Also da gibt es auch Möglichkeiten tatsächlich. Und sollte es so sein, dass die Restschuldbefreiung nicht erteilt wird, dann darfst du tatsächlich nach Abschluss des Verfahrens sofort wieder einen Antrag stellen. Dann hast du nicht die 10 Jahre Sperrfrist.
Gibt es denn dann irgendeine Konsequenz, die noch passieren kann? Also mal angenommen, das wird nicht erteilt, die Restschuldbefreiung. Was ist dann das Schlimmste, was dir passieren kann? Rebecca denkt jetzt wahrscheinlich direkt wieder an Knast. Die hat ja Angst davor. Also was könnte rein theoretisch...
Knast ist ja am Ende des Tages möglich, sage ich mal. Also so abwegig ist es ja gar nicht. Die Gläubiger dürfen sofort wieder vollstrecken. Die Gläubiger dürfen auch im Rahmen der Zwangsvollstreckung natürlich einen Haftbefehl beantragen. So, es gibt ja auch die sogenannte Beugehaft. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da in den vorherigen Folgen vielleicht sogar schon mal drauf eingegangen seid. Es gibt die Beugehaft von bis zu 6 Monaten, dass du dann wirklich im Knast sitzen kannst. Ja, und dann hast du ein Problem. Da musst du dann natürlich dich auch beim Gerichtsvollzieher melden. Wenn du dich da auch nicht meldest, dann gibt es ganz schnell einen Haftbefehl. Also krass. Tatsächlich, ja.
Guck mal, hatte ich doch ein bisschen recht.
Das hatten wir damals in der Bank auch das ein oder andere Mal. Da hat der Berater direkt die Post bekommen, hier Haftbefehl sowieso, bitte Auskunft erteilen, dies und das, weil dann wieder irgendwelche Adressen fehlen, wo der Mensch sich gerade aufhält. Weiß ich noch, wir hatten dann das große Glück, dass wir es halt an die Rechtsabteilung abgeben konnten, ne, weil das sind ja dann in erster Linie eure Ansprechpartner und nicht die Berater am Tisch, Gott sei Dank, weil die haben ja andere Dinge zu tun. Aber ja, das kam schon ab und an mal vor.
Krass. Wollen wir mal zum Zaster-Fakt übergehen? Okay. Jährlich melden über 100.000 Menschen in Deutschland Privatinsolvenz an und der Großteil von ihnen war vorher völlig überfordert. Insolvenz ist kein Makel, es ist ein System, das helfen soll.
Haben wir ja gerade gelernt. Es soll eine Unterstützung sein, dass es einem irgendwann wieder besser geht und man neu starten kann und nicht.
Und man im besten Fall nicht im Knast.
Ja, daraus landet. Lernen, ne?
Genau.
Ja.
Es und ist vielleicht so dann durchziehen, sich kümmern, daraus lernen. Benutzt.
Was benutzt?
Das gute alte Haushaltsbuch oder eine Budgetplanung oder wie auch immer. Ich kann nicht mehr ausgeben, wie ich einnehme. Das vergisst der ein oder andere ja schon mal.
So, liebe Zuhörer, habt ihr noch Fragen zum Thema Insolvenz oder erlebt ihr im Umfeld genau solche Fälle? Schreibt uns anonym. Jessica kommt gerne nochmal drauf zurück für eine Sonderfolge mit euren Fragen.
Oha.
Wow.
Da muss ich ja noch eine folgte Geschichte aus unserer Kindheit erzählen.
Oh ja, da gibt's doch einige.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's doch
bei den ganzen Namen, also nach heute bin ich mir sicher, da kannst du ein ganzes Buch mitfüllen.
Ja. Ich möchte auf jeden Fall ganz, ganz dick fett Danke sagen, die Chance mal eben nutzen. Danke, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass du mitgemacht hast. Und Alter, du hast richtig was auf dem Kasten. Also ich wusste es vorher, aber ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie krass
was
das
da alles
ist.
Zugehört, ne?
Ja, wie heftig diese Materie dann doch ist.
Ja.
Wirklich Chapeau. Macht mich sehr, sehr stolz und glücklich. Und wir dürfen natürlich nicht versäumen, ganz kurz unsere Eltern zu grüßen, die natürlich jede Woche zuhören.
Also hallo, die noch gar nichts davon wissen, glaube ich, dass ich hier bin.
Genau.
Überraschung.
Es wird eine Überraschung, ja.
Genau, und in der nächsten Folge nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen von Träumefinanzierung. Was macht unsere Beratung eigentlich so anders? Warum sagen wir begleiten jede Finanzierung, als wäre sie unsere eigene? Wir sprechen über Werte, Entscheidung, Abgrenzung zu Banken und wie echte, ehrliche Finanzierungsbegleitung heute aussehen muss. Das war Zaster und Zinsen, der Podcast. Mein Ohrstöpsel fällt raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache ihn wieder rein, lieber. Lasst ein Like und einen Kommentar da und abonniert uns gerne.
Wenn vor allen Dingen abonnieren.
Kevin ne? das sagen.
Genau. Ja, irgendwas mit einer Glocke.
Richtig. Immer schön die Glocke aktivieren.
So, genau. das letzte Wort hat meine Schwester.
Ja. Ja, danke. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Und wir sehen uns alle nächstes Mal.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.